embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab.
Eigentlich müsste sich dieser Mann extrem unwohl im Körper fühlen. Oder dann gar nichts spüren. Er trinkt literweise Cola und Kaffee, raucht wie ein Schlot und ist immer unter Strom. Mein Chef, Stefan Jütte. Doch was da meine Vorurteile zusammenreimen, stimmt so nicht. Denn dieser Mann ist einiges geerdeter und klarer, als man das erwartete. Ja, cool. Stefan, stell dich doch gleich selbst vor. Ich glaube, das ist am einfachsten.
Also ich bin Stefan Jütte, jetzt schon 38 Jahre alt, leite das RevLab und das mache ich meistens in Zürich, arbeite aber gerne von zu Hause aus. Mein Zuhause ist in Bern, wo ich mit meiner Familie lebe. Ich habe früher mal Theologie studiert, habe dann noch an der Uni weitergearbeitet und mich dort in der DIS mit Religion in der Gegenwart beschäftigt. Ja, und momentan mache ich wieder gerne Sport und gehe viel laufen.
Darauf kommen wir zurück, weil das macht ein bisschen meine Idee kaputt. Aha. Aber
okay.
Weil wir bei Holy Embodied, wir sprechen ja jene an, die so ein bisschen, ja, die leiden unter dieser Tyrannei des Kopfes, wie ich es jetzt mal da genannt habe. Und sich auch nicht wohlfühlen in dieser Vielfalt von Futter, die wir den Gedanken ständig geben können, wenn wir denn wollen. Also Social Media, Gespräche, Begegnungen, Erinnern, alles, immer, so viel Futter. Fühlst du dich da auch angesprochen oder geht es dir eigentlich ganz gut in der Kopfwelt?
Ja, also mindestens nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ich leide generell. Ja? Bei mir ist es so, es gibt das schon ab und zu, und mit ab und zu meine ich vielleicht so 2-3 Mal im Monat. Also ich finde, es ist jetzt alles so ein bisschen viel. Oder das war jetzt too much, was an Aufgaben, Telefonaten, Serien, die ich mir reingezogen habe, Radiosendungen, die ich gehört habe. Es war irgendwie alles zu viel, jetzt bin ich überladen.
Ja.
So, das kenne ich.
Ja.
Und dann mache ich meistens irgendwie Krafttraining oder gehe laufen. Oder höre ganz laut Musik. Das hilft dann. Sowas kenne ich. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, grundsätzlich ist das ein Gefühl, das mich ständig begleitet. So habe ich das überhaupt nicht.
Lustig. Also du hast dann einen Umgang mit diesem ganzen, ich bin überladen, einen Umgang mit dem Körper im Körper.
Naja, ich glaube, wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, was ich von dir und auch von Patrick, aber auch von anderen, die in deinem Podcast waren, gehört habe, dann ist es so, ich versuche es jetzt in einem Bild zu sagen, gell? Vielleicht ist es nicht ganz richtig, aber ich würde so wie sagen, ihr seid dieser Körper. So quasi als denkende, fühlende Wesen seid ihr dieser Körper. Und ich habe eher so ein freundschaftliches Verhältnis zu meinem Körper, so ein partnerschaftliches, das dann so in die Richtung geht, hey komm, lass uns mal rausgehen und uns auspowern, dann geht's uns wieder besser. Aber ich habe schon so ein Verhältnis, dass ich eher nicht mein Körper bin, sondern dass mein Körper selbst ein Instrument ist, das ich benutzen kann, damit es mir besser geht.
Ja, also ich würde mich nicht auf meinen Körper beschränken. Ich bin unter anderem dieser Körper, aber auch alles andere.
Okay. So ein bisschen Fufu.
Ja, genau.
Ich meine das auch gar nicht jetzt so in dem Sinn, dass ich nicht nachvollziehen kann, wenn jetzt jemand sagt, ich bin dieser Leib. Also man spricht ja dann oft vom Leib und sagt quasi, damit ist irgendwie gemeint diese Materie, aber in dieser Materie wird ja irgendwie gedacht, gefühlt, empfunden. So.
Absolut.
Und ich glaube halt, letztendlich ist es eine Art, wie man sich selbst denkt. Und da merke ich halt schon, dass ich jetzt nicht denke, ich bin dieser Körper, sondern ich habe diesen Körper. Und mit diesem Körper mache ich Erfahrungen und spüre mich.
Ganz witzig ist, dass du sagst, wie ich mich denke.
Ja, genau. Ja, es ist doch alles letztendlich eine Konstruktion. Es ist ja nicht unmittelbar in diesem Moment. Wenn ich mir etwas vorstelle, dann mache ich mir ja ein Bild von etwas, das normalerweise gar nicht hinterfragt werden muss. Also im Alltag ist es ja nicht problematisch, was ich bin oder wer ich bin, sondern da vollzieht sich das einfach so. Und wenn du dann drüber sprichst, dann merkst du so, ah, wie ist das eigentlich bei mir? Wie mache ich das? Aber das ist eher sekundär, das ist nichts, was ich normalerweise tue.
Ich meine, da sind wir ja schon mega irgendwie in den tiefsten Tiefen davon, wer bin ich, gibt's mich überhaupt?
Ja, genau.
Und was läuft sowieso?
Ja, genau. Ich finde es immer cool, wenn man sich so quartalsweise auch diese Fragen mal wieder stellt, aber das ist, glaube ich, nichts, was man jeden Tag tun sollte.
Ich weiß es nicht. Vielleicht schon, die Fragen stellen kann man auch schon täglich, aber woher kommen dann meine Antworten?
Ja, genau.
Und da bin ich natürlich dann gar nicht auf der Ebene von, ja, ich denke mir das alles zusammen und weiß es dann, weil das führt mich nirgendwo hin.
Ja, okay, okay.
Was mich Wunder nimmt, ist, ich habe das ja ein bisschen so aus Witz gesagt, du und dein Körper, ich weiß nicht, du sagst freundschaftlich, ich weiß nicht wie.
Du möchtest nicht mein Körper sein, gell?
Ich glaube nicht. Ich meine, du sitzt da mit dem Cola Zero und der E-Zigarette und ich denke so, oh mein Gott, mein armes Herz.
Er wird bald sterben.
Aber dir ist nicht unwohl dabei, oder?
Nein, oder? Überhaupt nicht. Mir ist wirklich nicht unwohl und ich fühle mich auch nicht hibbelig oder unkonzentriert. Ich glaube auch nicht, dass ich einen schnellen Puls habe gerade oder einen hohen Blutdruck. Ich würde wirklich sagen, ich fühle mich sehr wohl.
Das ist so witzig.
Warum? Weil ich alles so falsch Sinn. Mache, oder was?
Nein, was heißt richtig, was heißt falsch? Ich finde es einfach so spannend zu beobachten, wie du dir das ganze Koffein reinhauen kannst, das ganze Nikotin, und irgendwie trotzdem relativ fröhlich und zwerg wirkst. Weißt du, wie
ja. Ja, ich bin manchmal auch nicht sicher,
ob das
vielleicht unterschiedliche Wirkungen haben kann auf Menschen. Also ich meine jetzt nicht das Nikotin, aber das Koffein, habe ich tatsächlich eher das Gefühl, dass es mich beruhigt. Also zum Beispiel könnte ich gut am Morgen auf den ersten Kaffee verzichten. Das würde mich überhaupt nicht stressen. Da finde ich zum Beispiel auch so Wasser oder noch cooler, irgendwie so Brausetabletten mit Farbstoff. Finde ich da cooler. Aber abends vor dem Schlafengehen keinen Kaffee trinken, das finde ich schwierig.
Ja, und du hast aber auch eine Theorie, weshalb das so ist, oder?
Ich weiß nicht. Also ich kenne das einfach aus einem Kinderheim, wo ich mal gearbeitet habe als Lehrperson. Und da hatten wir ganz viele Jungs mit ADHS oder ADS. Und was wirklich aufgefallen ist, ist, die waren quasi süchtig nach diesen Energy Drinks oder nach Kaffee, wenn es die halt nicht gab.
Okay, krass.
Und man kann sich dann verschieden dazu verhalten, oder? Man kann diesen sozialpädagogischen Standpunkt einnehmen und sagen, wir unterbinden das und verbieten das. Das kann man schon tun. Aber man könnte sich ja dann irgendwann auch fragen, warum eigentlich wollen die das unbedingt? Und mittlerweile glaube ich, dass das vielleicht tatsächlich auf gewisse Menschen eine beruhigende Wirkung hat und man sich quasi wie selbst medikamentiert damit. Also so versuche ich mir halt das zu erklären. Und das siehst du ja auch mit anderen Drogen, sage ich jetzt mal, es ist ja nicht nur mit Koffein so, das hat man ja auch mit Ritalin oder mit Kokain, dass das einfach unterschiedlich wirkt auf unterschiedliche Menschen. Also gewisse sind dann total aufgekratzt, aber andere sind dafür so fokussiert, wie sie es noch nie waren.
Und auch gesammelter, habe ich schon gehört.
Ja.
Also eher bei sich.
Also ich habe das einmal ausprobiert in meinem Leben, Kokain, und ich hatte da nicht den Wunsch, mich auszuziehen und eine wilde Sexparty zu feiern, sondern ich wollte IQ-Tests lösen und ABCDRS3 spielen. Und das ist halt so, da habe ich aber auch gemerkt, nicht alle in der Gruppe haben gleich reagiert.
Ja. Also vielleicht, wer weiß das schon, vielleicht hörst du die Signale deines Körpers sehr genau und die sind nun mal mit deiner Hirnchemie halt, gib mir ganz viel Koffein, wer weiß das schon.
Das könnte sein, und was ja dazu passen würde, ist, dass ich zum Beispiel in Urlauben oder so deutlich weniger Kaffee trinke. Und wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass ich da gar nie diesen Level an Aktivität erreiche im Verlauf eines Tages, dass ich mich da irgendwie wieder runterholen muss. Also da bist du einfach ein bisschen gemitteter, wenn du quasi deinen Tagesablauf selbst bestimmen kannst, etc.
Absolut,
oder?
Absolut.
Ja. Und was mir schon auffällt, oder? Ich habe mal dieses Hörbuch von Eckhart Tolle gehört. The Power of Now. Ich finde das alles voll okay und ich nehme ihm das auch ab und ich finde das kein ESO-Quatsch oder so, nur ich möchte eigentlich gar nicht erleuchtet sein. Also ich habe wirklich null Bock darauf. Ich kann aber verstehen, dass man das möchte, wenn das Leben irgendwie mega wehtut und man ganz fest leidet, dann glaube ich, möchte man irgendwie erleuchtet sein. Aber bei mir ist das eher so, ich möchte eigentlich gerne die volle Dröhnung, das volle Drama Und wenn es zu viel wird, dann kurz aussteigen, eine kleine Atemübung machen und dann wieder weiter. Mhm. Aber mein Bild ist nicht, dass mein Idealzustand so was wie ein innerer Frieden und eine Ausgeglichenheit ist. Mein Idealzustand, wo ich wirklich glücklich bin, war zum Beispiel gestern im Fußballstadion. Und zwar nicht bei einem Tor oder so, sondern beim Einlauf. Und als sich das alles erhebt und diese Geräuschkulisse, diese erwartungsvolle Stimmung, dieses wir steuern auf ein Riesendrama zu, A Night to Remember. So, das ist das, wofür ich lebe. Und das ist das, was ich an Beziehungen liebe, das ist das, was ich im Job liebe. Und dieses friedlich zu sein oder einen inneren Frieden zu spüren, das finde ich immer cool für eine Pause, aber dann auch nicht zu lange.
So witzig. Also dein Bild von, ich mag das Wort Spiritualität überhaupt nicht mehr, weil es ist auch so eng und dann, ach. Aber trotzdem, weil wir uns ja über Sprache verständigen müssen mit diesen mühsamen Wörtern, ich hasse das. kleine Kammerbemerkung. Also für dich ist Spiritualität oder auch verkörperte Spiritualität so dieses Bild vom inneren Frieden und dann ist es ein bisschen langweilig und man hält sich so raus. Aha. Denkst du, das stimmt?
Naja, also ich weiß nicht.
Oder anders gefragt, wirke ich so auf dich? So.
Nein, du wirkst nicht so auf mich. Aber das ist ja sowieso das Interessante dann. Ich glaube, eigentlich hätte man dir nicht irgendwann dieses Yoga-Ding gezeigt, dann wärst du wahrscheinlich gar nicht so sehr anders drauf wie ich. Und du suchst ja jetzt nicht irgendwie so eine vergeistigte Spiritualität, wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, sondern sagst ja, naja, das ist etwas, das du körperlich empfindest und machst. Und das ist natürlich schon was anderes als jetzt dieses, ich bin irgendwie in mir ruhend als mein Astralkörper und habe ganz viel Frieden und bunte Farben. Also das würde ich klar zugeben. Nur ich glaube, was mich grundsätzlich unterscheidet von Menschen, die ein Bedürfnis nach stetig wiederkehrenden spirituellen Praktiken haben, ist, dass ich den Zustand, den ich in einer Atemübung zum Beispiel erreiche, zwar situativ toll finde, aber zum Beispiel nicht glaube, dass das etwas ist, was mein Leben wahnsinnig wertvoll macht. Also diese Idee, du kannst immer zu deinem Atem zurückkehren, ja?
Ja, das
ist schon cool. Ja. Aber da muss ich doch zuerst mal was erleben, damit ich dahin zurückkehren möchte. Also ich möchte wie in diesem Ding drin sein und das voll empfinden.
Genau.
Und dann sagen, okay, und jetzt nehme ich mir kurz eine Auszeit. Aber die Auszeit hat für mich nicht, also die trägt nicht den Sinn an und für sich meines Lebens und dessen, was ich tue, sondern die ist quasi wie ein Tool. Also Spiritualität, wie ich sie verstehe, ist ein Hilfsmittel, um die Intensität, die mir sonst begegnet, länger und intensiver zu ertragen. Das ist alles so falsch, gell?
Nein, das steht mir gar nicht zu, das zu urteilen. Und ich finde auch, bis zu einem gewissen Punkt bin ich ja total einig mit dir. Also ich will ja auch nicht eben nur noch im Wald sitzen und meditieren. Ich will im Leben sein. Also das ist dieser tantrische, dieser in der Welt sein mystische Weg. Mhm. Das war ja immer schon so. Man muss nicht in die Askese gehen, um irgendwie Gott zu erfahren. Du kannst das auch machen in deinem Beruf.
Mhm. Also, ja, voll.
Aber trotzdem, für mich entfällt so diese Dualität zwischen Auszeit und Leben. Es fällt zusammen. Es ist eins und dasselbe.
Mhm. Vielleicht verstehe ich, was du meinst. Bei mir tatsächlich nicht ganz. Weil ich würde so sagen, was ich schon auch kenne, ist, dass Situationen intensiv sein können, weil ich sie sehr achtsam wahrnehme. Mhm. Also weil ich wirklich ganz in der Situation drin bin. Ja. Also ganz banale Dinge wie Nachtessen mit Kindern ohne Handy ist was anderes als mit Handy. Weil du dann sogar merkst, dass du was isst und man sich sogar unterhält. Und so. Das würde ich sofort sagen. Daneben gibt es aber für mich dieses bewusste Aufsuchen einer Auszeit und Ruhezeit. Mhm. Und das würde ich schon nochmal unterscheiden von so einer grundsätzlichen Möglichkeit der Achtsamkeit in jedem Lebensvollzug, in dem wir drinstecken. Und zwar nicht, weil ich das besser finde oder so, sondern weil das bei mir dann wie eine Reaktion ist, dass ich sagen würde, okay, das war jetzt alles ein bisschen viel, jetzt nehme ich mir eine Auszeit, danach geht's weiter.
Ja, genau. Vielleicht ist es etwas missverständlich, wenn ich sage, es fällt zusammen und es gibt keinen Unterschied. Es ist ja und nein. Natürlich gibt es so wie Ebbe und Flut. Manchmal musst du einfach alleine zu Hause sitzen oder irgendwas, rennen.
Ja, laufen.
Spinning ist mein Ding.
Spinning, ja, das ist auch voll geil. Das ist mega
voll
geil.
Behindert, aber nein, ich finde das super. So gut. Ja. Und manchmal muss man sozial sein. Also das ist...
Aber das ist so verrückt. Ich habe einen Podcast gehört, da ging es eigentlich um Intervalltraining. Und dann hat die Frau, die über das Intervalltraining gesprochen hat, hat gesagt, hey, und lass auch einfach mal wirklich laufen, als ob es kein Morgen gäbe, und sei irgendwie neugierig, was mit deinem Körper passiert, wenn du immer schneller wirst und nicht aufhörst zu laufen. Und das ist irgendwie so zu einem inneren Bild geworden und ich finde das so geil. Also schon sich das nur vorzustellen, also du läufst los, dein Herz hämmert, es schlägt dir bis in den Hals, deine Augen drückt irgendwie nach außen, aber du hörst einfach nicht auf. Und dann diese Neugier zu behalten, was passiert jetzt? Und irgendwann übersäuert alles und du kannst nicht mehr. Genau. Und das dann nicht nur zu denken, sondern zu tun.
Ja.
Sowas finde ich halt voll geil. Und das hat für mich so diesen Katharsis-Moment, wo einfach etwas wie frei wird in einem selbst. Das ganze Durcheinander, das irgendwie spricht, alles, was du vorher wichtig fandest, oh, ich habe dann ein Teams-Meeting und ich muss das noch verschieben und all das Ding. Es tritt alles zurück, weil einfach das Herz mit über 180 Schlägen pro Minute hämmert.
Ja.
Und du merkst, dass es etwas viel Realeres und Krasseres gibt als das, was du dir vorstellst oder denkst. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung,
genau,
die ich halt vor allem so vom Sport her kenne.
Und ich meine, das zeigt ja auch, wie unglaublich pragmatisch und konkret und überhaupt nicht abgehoben diese ganze verkörperte Spiritualität ist. Also weil in dem Moment, wo du
würdest
so
du
rennst...
Das denn als verkörperte Spiritualität?
Ja, natürlich, irgendwie schon. Okay. Weil du bist ja dann, in diesem Moment gibt es dein Herz und dein Atem und alles andere gibt es gar nicht. Und du merkst so... Alles andere, eben diese Gedanken und dann sollte ich noch und dann muss ich noch, es ist gar nicht real. Es
ja,
gibt es
genau.
eigentlich nicht. Mhm. Und trotzdem tun wir alle so, als wäre das so echt und wichtig.
Aber es nimmt mich jetzt mega Wunder. Also wenn du Spinning machst, wenn du Spinning machst und du bist jetzt irgendwie so in diesem, in der vollen Sprintphase, ja?
Oh,
bist du dann
ich war gestern
quasi
Abend
dein
Puls dort.
Und dein Herzschlag und dein Atem? Oder hast du dann immer noch ein Verhältnis zu dir und mit dir? Weil ich merke das so, wenn ich das beim Laufen habe, dann feuere ich mich immer noch an. Also ich bin nicht völlig unmittelbar in der Situation.
Ja, das ist eben dann das tricky Ding. Das kann ja dann auch wieder was sein, wo du dich mental einfach pushst, und zwar über deine Grenzen hinaus. Und an deinem Grinsen sehe ich, du findest das voll geil.
Ja, natürlich.
Und dort bin ich etwas... Vielleicht zu vorsichtig, ich weiß es nicht, aber es ist so, mein Körper gibt mir ja ganz deutliche Signale, was jetzt stimmt und was nicht. Und ich bin nicht nur mein Körper, sondern ich bin vielmehr die Aufmerksamkeit, die das Ganze wahrnimmt.
Wo ich halt ein bisschen skeptisch bin,
ja,
ist, ob der Körper immer recht hat.
Das weiß ich doch
also
auch nicht.
Also zum Beispiel, wenn ich immer auf meinen Körper hören würde, dann hätte ich schon total geile Dinge nicht erlebt. Ich habe zum Beispiel mal so einen Canyon Jump gemacht, da bist du so an einem Seil festgebunden und springst
kein Körper
so in.
Tun.
Ja, genau. Und der Körper sagt dir, wenn du oben stehst, einfach don't.
Ja.
Spring nicht, das ist völliger Irrsinn. Aber mein Körper hatte einfach keine Ahnung, dass Grindelwalder Bergführer ziemlich genau wissen, was sie tun. Und es war ein super geiles Erlebnis und hätte ich nur auf meinen Körper gehört, hätte ich es nicht gemacht. Und hätte mein Körper auch diese Erfahrung nicht gemacht.
Was ist denn das, der nachhaltige Mehrwert von diesem Jump?
Ja, ich will es gar nicht spirituell verklären, aber es ist ein Gefühl, dass ich mich fallen lassen kann und in diesem Fallen, noch bevor das Seil hält, das ist eben das Geile, so was wie Freude empfinde.
Ja.
Oder also so vielleicht als Bild in den ersten 10 Metern denkst du nur, scheiße, was habe ich gemacht? Und dann denkst du, scheißegal, ob das hält, es ist so geil. Also irgendwie, vielleicht die nachhaltige Erfahrung ist, eine Freude zu empfinden, die größer ist als die Angst.
Ja.
Vielleicht das, was sich wirklich einprägt, ja. Und genau das meine ich eben auch beim Laufen, oder? Wenn ich wirklich auf meinen Körper hören würde, der sagt schon lange, hör auf. Es reicht. Du wirst viel länger Pause machen müssen, als notwendig ist. Jede blöde Pulsuhr würde sagen, hör jetzt auf. Aber das Geile ist eben, mit dem Körper zusammen etwas Neues zu lernen, was der Körper nicht schon weiß. Das meine ich.
Ja. Und ich meine, du hast insofern natürlich absolut recht, als dass viele Signale, die aus dem Körper kommen, Bullshit sind. Also das ist einfach pures Survival-Dings, was meistens so nicht recht hat. Oder auch, genau. Wenn ich zum Beispiel, wenn mein Körper sagt, irgendwas im Körper findet, gib mir jetzt noch mehr Schoki oder so,
ja.
Dann ist das nicht immer wahr.
Ja, und das sind halt so Dinge, wo ich manchmal denke, die sind alle irgendwie verrückt. Also diese Leute, ich weiß nicht, also mal davon gehört, intuitives Essen.
Ja, natürlich. Ja,
aber das ist so, wie wenn du einem Alkoholiker sagst, mach mal intuitives Trinken. Weil dieser Körper hat irgendwie diese ganzen Scheißmuster gelernt. Und wenn du jetzt auf das hörst, was der dir sagen will, dann machst du nur die gleiche Scheiße einfach immer wieder. Das ist genauso wie jemand, der drogenabhängig ist oder sexsüchtig ist oder whatever. Der Körper wird dir immer sagen, wiederhol doch die gleiche Scheiße nochmal. Und das Geile ist dann eben, nicht den Körper zu dominieren, das wäre so das alte Bild,
ja.
Sondern mit dem Körper eine Partnerschaft einzugehen, die so auf einer Neugier basiert. Hey, was könnten wir zwei zusammen heute anstellen und erleben?
Absolut. Ich bin seit 5 Jahren daran, ich esse nicht intuitiv, das ist zu wenig präzise, sondern folge dem, was wir Delicious Yes oder kannst du auch Fuck Yes
okay.
sagen, bei allem. Sei das Essen, Trinken, alles.
Mhm.
Das ist mein Kompass. Und natürlich steht da mein ganzer Scheiß im Weg, logisch. Aber es gibt, du kannst deinen ganzen Scheiß, wenn du willst, das ist immer deine Wahl, kannst du den auflösen lassen.
Okay, und du meinst im Körper auflösen?
Zum Beispiel. Ja. Und dann werden die Signale des Körpers klarer, weil sie sind nicht getrübt von meinem Scheiß.
Ja, voll.
Und dann höre ich, aha, vielleicht all diese Kohlenhydrate.
Die sind gar nicht so gut.
Ja, mein Bauch will die gar nicht.
Genau.
Ja. Ah, ich muss irgendwie, keine Ahnung, mega viel Fleisch essen.
Ja.
Und mein Kopf findet das natürlich gar nicht gut.
Ja.
Mein Programming findet das natürlich schlecht, weil, oder? Die guten Menschen, das sind Vegetarier oder Veganer.
Eigentlich die richtig guten nur Veganer, oder? Ja, genau. Und weißt du, umgekehrt merke ich aber eben auch, dass der Körper irgendwie manchmal, wie soll ich das jetzt sagen, ein bisschen hysterisch ist.
Ja.
Ich hab so ein Beispiel gelesen gehabt, bei so einem Internetblog war das, also wenn man erkältet ist, soll man nicht laufen gehen, weil das kann irgendwie, wenn das viral ist, zu einer Herzmuskelentzündung führen. Und dann sind so Anzeichen genannt, wie du das merkst. Also Nase läuft, plötzlich hatte ich das Gefühl, ich habe da wirklich einen kleinen Schnupfen. Und dann, wenn du losläufst, hast du so ein Stechen in der Brust.
Und das hattest du natürlich.
Und natürlich hatte ich dieses Stechen. Und das Lustige ist, das habe ich jetzt seit etwa 3 Wochen. Ich habe immer ein Stechen in der Brust, wenn ich loslaufe.
Okay.
Und ich habe mich aber dann entschieden, mich an das zu halten, was ich weiß. Nämlich, dass ich ein totaler Hypochonder bin bei solchen Dingen. Mhm. Und jetzt einfach körperlich das spüre, wovor ich mich fürchte.
Ganz genau.
Und die Lösung für mich persönlich jetzt ist dann nicht, dass ich in eine Psychotherapie gehe und darüber spreche, warum ich Angst habe zu sterben, sondern extra weiterzulaufen und zu sagen, okay, solange es weh tut, versuche ich mich jeden Kilometer zu steigern vom Tempo, auf keinen Fall langsamer zu werden, weil sonst gebe ich dem Ding ja recht. Weil der ganze Trick ist, so richtig gefährlich wird das Laufen bei sowas nur, wenn du in einem hohen Pulsbereich läufst.
Ja.
Also wenn ich mir quasi beweisen will, dass es nicht so ist, muss ich in einen hohen Pulsbereich gehen. Und genau das tue ich dann und mache das jetzt einfach immer und immer wieder. Und ich habe tatsächlich jetzt schon viel weniger Angst davor, als ich noch vor einer Woche hatte.
Ja, du kannst so und auch anders deinen Körper und damit deine ganze neuronale Struktur im Gehirn und deine ganzen Überzeugungen umprogrammieren.
Mhm.
Das klingt so technisch, ist es bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch, aber dann auch wieder pure Magie, finde ich.
Ja.
Also ich kann über die Bewegung meinem Wesen, meinem Wesen auf allen Ebenen, astral oder nicht.
Ich hab keine Ahnung, was das ist.
Einfach in meinem ganzen System so zeigen, hey, look, wovor du dich dermaßen fürchtest, das stimmt so einfach nicht. Und das ist, was ich finde und auch viele andere Menschen finden, dass du wahrscheinlich auch, was gibt es Befreienderes als das? Dich von diesen Ängsten zu lösen, ohne dass du eben irgendwie 15 Jahre auf der Couch liegen musst und immer wieder mit dem Kopf, mit den Worten, die ja sowieso so schwierig sind, darüber sprichst. Und das macht es ja nicht besser. Es gibt nur noch ein größeres Knusch.
Das glaube ich halt tatsächlich auch, oder? Es gibt ja irgendwie diese Mentalität, dass man so quasi sagt, stay calm and carry on oder so. Das will ich gar nicht schön reden. Ich selbst glaube nicht an das. Aber was ich schon sagen muss, ist, viele Dinge, aus denen man ein Drama machen könnte im Leben, kann man sich auch einfach schenken, wenn man entweder laufen geht oder irgendwie mit dem Springseil rumhüpft oder irgendwelche Gewichte in die Luft hebt. Oder eben auf Spinning Bike sitzt.
Oder Yoga.
Oder ist Yoga macht, ja genau, okay. Ja voll. Nein, also
egal,
ich würde es auch gar nicht irgendwie in eine Gewichtung bringen oder irgendwie sagen wollen, das eine ist cooler als das andere, sondern es geht nur darum, dass wir sehr oft denken, dass etwas viel, viel wichtiger ist, als es uns nach dem erscheint, dass wir uns körperlich betätigt haben. So.
Und wenn du das lange genug so übst, dann kannst du manchmal den, ich sage jetzt mal, Umweg oder dieses ich bewege mich jetzt im Körper wählen oder nicht. Weil du kannst auch, wenn du jetzt nur auf dem Stuhl sitzt, sehen, aha, das ist meine scheiß Angst.
Ja.
Fuck off.
Ja.
Kannst du, geh wieder.
Ja, aber das sind ja genau Dinge, die man auch übertragen kann. Also jetzt eben diese Brust, die sticht, die erlebst du ja dann in x anderen Variationen wieder.
Ganz genau.
Also soll ich jetzt der Nachbarin sagen, dass das nervt, dass sie das tut, oder soll ich das einfach bei mir drin behalten? Und dann ist natürlich, jeder von uns möchte geliebt werden und behält es in sich drin, aber eigentlich ist das genau die gleiche Scheiße wie zu glauben, dass die Brust sticht.
Weißt aber fühlst du es dann auch physisch am selben Ort oder nicht?
Wenn mich
mit
was
der
aufregt.
Nachbarin?
Nein, das wäre jetzt ganz anders.
Okay. Und
das wäre dann eher was, das hätte ich jetzt nicht da in der Brust, das wäre dann irgendwo so zwischen Kehlkopf und Magengrube. Aber das hört natürlich sofort auf, im Moment, wo du entscheidest, dass du jetzt rübergehst, klingelst und das klärst. In dem Moment ist es weg. Und deswegen bin ich manchmal, wie soll ich sagen, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu viele Techniken gelernt haben, Dinge vergeistigt zu lösen und uns zu fragen, was unsere unterbewussten Wünsche und Ängste
absolut,
von irgendwas sind.
Ja.
Und wir sollten vielleicht einfach eher etwas tun und ins Handeln kommen, statt Dinge auszusitzen und ständig zu reflektieren. Also von dem her, oder da merke ich auch, da bin ich vielleicht von einer ganz anderen Ecke her, aber eher nahe an Dingen, die du auch sagst, wo ich sagen würde, wo wir uns, glaube ich, total unterscheiden, so von der Wahrnehmung des Lebens, ist so, ich will kein Drama vermeiden und ich will nicht diesen inneren Frieden ständig fühlen, sondern ich möchte gerne so mittendrin sein und irgendwie schauen, wie viel geht.
Mhm. Die letzten zwei Dinge, ja. Mhm. Ich will mittendrin sein und schauen, was geht. Drama, nein. Nein. Mein Leben war dramatisch genug, ich habe wirklich genug davon. Das ist auch so unnötig, weißt du, so dieses, auch dieses zwischenmenschliche Dramazeug, es ist so,
vielleicht ist aber das auch die große Frage, was man meint mit Drama.
Ja.
Von welchem Drama hast du genug?
Ja, all dieses, und dann hast du das, und dann hat sie dieses, und dann mir geht es so schlecht, aber ich kann jetzt keine neuen Lösungen, wirklich neuen Ansätze ausprobieren. Ich gehe jetzt doch mal lieber wieder irgendwie in diese Therapie oder ich mache dann jenes.
Ach so.
Und das ist einfach so, dieses menschliche Drama, es ist immer dasselbe, einfach in verschiedenen Farben. Und ich habe genug davon.
Okay, aber dann sind Dramen, die du jetzt ansprichst, sind irgendwie ja wie Dinge, die du mit dir selbst nicht gefixt hast, die dir dann in Beziehungen ständig wieder vor die Füße fallen, zum Beispiel.
Ja.
Also das finde ich natürlich auch scheiße. Drama, wie ich es meine, ist so, du fährst schnell einen Berg runter und plötzlich wird dir bewusst, dass dein Vorderreifen auch platt sein könnte.
Oh Gott.
Du wanderst auf dem Berg und hörst Geröll runterfallen, ja, oder sowas. Das finde ich so Momente, wo man wie realisiert, es geht mir verdammt gut und es könnte sein, dass etwas passiert, was dem allem ganz rasch ein Ende setzt. Und das intensiviert alles, was ich in dem Moment erlebe, so ungeheuer. Und das meine ich mit Drama. Ja. Also eigentlich eine Steigerung von Lebendigkeit. Das, was du beschrieben hast, das ist für mich so etwas, so etwas Schweres, was irgendwie alles lähmt und so. Das möchte ich auch nicht.
Ja, und es ist auch einfach nicht interessant.
Ja.
Also es gibt ja Menschen, die finden das total spannend und möchten das ganz lange immer.
InTouch lebt davon.
Ja. Also ich kann wirklich nicht damit. Nein, danke, ciao zusammen. Ja, nein, das andere, das, was du Drama nennst, also dieses unmittelbare Erleben auch der Natur und des Lebens, ja logisch.
Dieses völlig affiziert werden von einem Augenblick, das meine ich mit.
Affiziert werden von einem Augenblick.
Ja, also quasi nicht, weißt du, so dass du machst etwas und das ist das Tolle, sondern quasi eine Situation kommt so total einnehmend auf dich zu.
Ja.
Also quasi du empfängst sie.
Genau,
so.
Ja, genau.
Das finde ich halt das Geile.
Und das ist ja eigentlich, was wir hier üben. dass dein Leben so ist.
Mhm.
Genau so.
Ja, aber das ist ja auch wieder anstrengend. Also weiß ich finde das voll cool, aber ich könnte jetzt nicht, so wie ich gestern bei diesem Fußballspiel war, das irgendwie 3 Stunden am Stück ertragen. Das wäre too much. Manchmal habe ich das Gefühl, so was ich mitkriege jetzt aus Podcasts, und ich meine jetzt gar nicht vor allem deine, sondern so zum Beispiel dieses, wie heißt es schon wieder, mit Laura Marlina Seiler und sowas, dass es irgendwie immer darum geht, du findest so eine Lösung und ab dem Moment, wo du diese Lösung hast, bist du so in einem kompletten Frieden. und irgendwie hast du herausgefunden, wie quasi die Welt an dir abprallt. Und das ist für mich so die schrecklichste Vorstellung, die es gibt, weil ich finde so, dafür lebe ich doch nicht, dass ich das Leben einfach nicht als schmerzhaft erfahre. Also auch dieser ganze Euro-Buddhismus-Scheiß von alles Leben ist Leiden, aber ich versuche irgendwie so wenig wie möglich zu leiden, denke ich so, hey, du wirst trotzdem nicht älter als 80. Also dann leid doch lieber ein bisschen und erleb was Geiles dabei. Also weißt du, wenn... Das sage ich jetzt gar nicht irgendwie, weil ich Werbung machen will für ein Christentum oder so, aber diese Haltung, lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, die finde ich 10-mal geiler, als sich irgendwie mantramäßig immer wieder vor Augen zu führen, dass alles Leben Leiden ist. Ist doch viel geiler, okay, dann ist halt alles Leben Leiden, aber dann lass uns wenigstens alles auskosten, was dabei Spaß macht. Dann lass uns irgendwie Dinge versuchen, von denen man im Moment, wo man auf dem Sterbebett liegt, sagen kann, aber das war geil, das hat sich gelohnt, das werde ich nie vergessen. Ich möchte gerne mal sterben und dabei ein Fotoalbum voller Bilder in meinem Kopf haben, wo ich sage, das war's, Mann, das war mega geil und das habe nur ich erlebt. Und wenn man halt dann dabei auch gelitten hat und es manchmal ein Drama war und es manchmal scheiße war, dann hat man trotzdem all diese Dinge als sich selbst erlebt. Und das finde ich halt geil.
Mhm. Ja, und das Leiden entsteht ja erst, wenn du dich gegen den Moment stellst.
Mhm.
Und wenn ich jetzt schmerzhafte Erfahrungen mache, die machen wir alle, da kommt ja niemand drum rum,
genau,
und ich sie aber nicht zu vermeiden versuche, dann spüre ich den Schmerz schon, aber ich leide nicht unbedingt.
Ja, voll.
Weil das
voll.
Ist ein mega Unterschied. Und es geht nicht darum, in meinem Verständnis, in meinem Üben geht es nicht darum, den Schmerz loszuwerden und eben dieses Gore-Tex-Dings da, Wesen, irgendwas nichts mehr reicht, mich zu werden. Sondern natürlich, alles ist hier und es passiert und man spürt es und nicht und Gott und was weiß ich.
Ja.
Aber ich sträube, ich muss mich nicht dagegen sträuben.
Mhm.
Und das hat dann ganz viel auch von deiner, ich spring da irgendwie, wo immer du abgekumpelt bist, es hat ganz viel auch davon, von diesem, ich kann das nicht machen. Und dann sind wir wieder bei der Gnade und die ist ja unglaublich genial. Mhm. Also.
Mhm. Ja, ich finde auch, Gnade ist darin ein super Wort, weil es eigentlich eine Option bereithält, die man sich nicht selbst geben kann.
Na voll, ne?
Das, was du vorher gesagt hast, diese Unterscheidung zwischen Leid und Schmerz, die habe ich in einem Buch gelesen von Murakami, was ich meine, wenn ich übers Laufen rede, heißt es, glaube ich, oder übers Laufen spreche. Und da schreibt er, dass er quasi so wie ein Mantra hatte bei einem Marathon, den er gelaufen ist. Und das ging so: Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist nur eine Option.
Ja, genau.
Und ich finde das mega, mega clever. Und deswegen würde ich auch sagen, naja, also wenn der Schmerz sowieso dazugehört, dann ist doch eigentlich das Coolste, was ich als Mensch tun kann, immer wieder zu versuchen, aus diesem Schmerz nicht ein Leid werden zu lassen, sondern in einer neugierigen Haltung in diesem Schmerz etwas zu erleben, was ich noch nicht kenne.
Ja, was neu ist, was wirklich neu ist, ja. Und darin finde ich eben dann unsere Geschichte vom Jesus am Kreuz schon auch noch spannend.
Ja, voll geil.
Weil mega schmerzhaft, mega schwierig, viel Schmerz auch, oder bei der Mutter, bei was weiß ich was. Und die totale Präsenz vom Göttlichen, vom Heiligen.
Das ist ja eigentlich diese irrsinnige Vorstellung. Also ich muss ganz, ganz kurz nur ausholen, aber also wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt gibt es dieses ganze Ding, was uns umgibt und uns ausmacht, gibt es jetzt irgendwie 13,6 Milliarden Jahre, dieses Universum, die Materie, alles zusammen. Und irgendwie entsteht aus dieser Materie so ein Organismus wie der Mensch, der eine Kultur ausbildet, die sich um die Idee dreht, dass das, was alles geschaffen hat und was alles zusammenhält, eigentlich auch nur ein Mensch ist und wir den sogar töten können. Also dass der versehrbar ist, dass der veränderlich ist, dass der leiden kann und dass er Schmerz empfindet. Und ich finde diese Vorstellung so crazy, also dass man quasi in dieser ganzen Zeitdauer kommt zu einem Wesen, das sich selbst quasi in dieses Göttliche hineinversetzen kann mit den eigenen Struggles und darin ein Bild entwickeln kann, dass es aber in diesem Göttlichen aufgehoben ist, ohne dass es gelöst ist.
Und dass es gelöst ist?
Es ist eben nicht aufgelöst. Also es ist ja nicht so, dass weil jetzt quasi diese Gottheit am Kreuz diesen Schmerz getragen hat, leiden wir nicht mehr. Das ist ja gerade nicht die Aussage.
Ja, ja, genau.
Sondern
genau
die Aussage ist, du leidest, aber er hat es überwunden. Also, was ich damit sagen will, ist, es spricht dir nichts von der Realität deiner eigenen Erfahrung ab, aber es wird in einen Kontext eingebettet, dass das, was du bist und fühlst, noch nicht alles ist. Mhm. Also quasi die Idee, wenn der Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, ich habe die Welt überwunden, ich glaube, das ist eigentlich analog, wie zu sagen, noch ist nicht erschienen, was wir sein werden. Du selbst wirst transformiert auf eine Zukunft, die dir entgegenkommt und die noch nicht festgesetzt ist, sogar wenn du das glaubst und keine andere mehr siehst. Und deswegen heißt für mich quasi zu beten, heißt einfach neugierig zu sein.
Ja, und ich find, und all das, ohne dass ich mich jetzt in diese Religion dann so mich darauf beschränken müsste, dann sehe ich auch in dieser Geschichte, in dieser Religion drin, dieses, ihr seid alle so unendlich frei.
Ja.
So, dass ihr könnt sogar so viel Schmerz empfinden und trotzdem ist es Gott.
Das ist doch eigentlich die Verrücktheit, oder? Dass man etwas nimmt, wo jetzt jeder, der einfach zugeschaut hätte oder der einen Film darüber gedreht hätte, hätte doch eigentlich sagen müssen, naja, das ist jetzt ziemlich in die Hose gegangen mit eurer Religion.
Ja.
Und die erzählen aber eine Geschichte, in der quasi der Loser zum Sieger wird und allen anderen Losern eine Zukunft eröffnet. Und das, würde ich sagen, ist Gnade. Also Gnade passiert irgendwie dort, wo man jetzt nicht die Kraft sucht, sondern wo sie einem entgegenkommt, das eigene Leben in einen zukunftsoffenen, hoffnungsfrohen Kontext zu stellen. Das finde ich eigentlich das Geile an Religion und religiösen Bildern, wo das gelingt. Aber deswegen tue ich mich eben so schwer damit, dass es halt in Religion, und ich glaube, das gibt es in allen Religionen, auch diese Anteile gibt, die irgendwie so defätistisch sind oder sich von der Welt abwenden oder glauben, dass das hier alles ein Jammertal ist oder dass wir irgendwie das Körperliche überwinden müssen oder so. Damit habe ich dann große, große Mühe.
Ja, es ist halt sobald das dieses unglaubliche, mind-blowing Ding, was man unter anderem in dieser Geschichte vom Kreuz sehen, verstehen, hören kann, sobald das genommen wird von unseren Köpfen, vom Mentalen, vom Mind und so in ein System gepresst wird, dann ist es tot.
Ja, genau. Genau.
So sorry.
Ja, genau.
Aber das ist mein Erleben, mein Empfinden. Und das ist bei allen ja so. Ich meine, ich finde überall irgendwas, was mir von dieser Freiheit erzählt, in allen Religionen. Und dann ist es eben aber so zweidimensional im Buch oder wie auch immer. Und dann lebt es nicht mehr so sehr.
Ich glaube, das ist eigentlich für uns selbst nicht darum gehen muss, dass wir alle diese alten Geschichten immer wieder verstehen, sondern dass wir irgendwie eine Aufmerksamkeit entwickeln für all die Geschichten, in denen es passiert, dass die Angst nicht gewinnt oder die Vorsicht nicht das letzte Wort hat, sondern wo was versucht wird aus einem Zustrichfall heraus, also so aus einem etwas, das einem zufällt, das sich ereignet.
Genau.
Und dafür offen zu sein und das zu feiern. Ich glaube, das ist eigentlich der Kern solcher existenzieller Geschichten. Und die finden wir überall. Und für mich in meiner Tradition sind natürlich diese biblischen, christlichen Geschichten ein wichtiger Hintergrund. Mhm. Aber erleben tue ich die ja nicht dort drin. Ich lebe ja nicht in der Bibel. Ich lebe ja in meinem Leben. Und da ereignet sich all das, was für mich wertvoll ist oder was ich sagen würde, da offenbart sich etwas. Oder so.
Und seit neuestem ist es ja eben auch mit diesem Laufen. Also das hast du nicht schon seit ewig gemacht?
Nein, überhaupt nicht.
Das ist relativ neu. Das möchte ich doch noch hören. Wie kamst du diesem Wandel? Was hat dich da bekehrt, angefallen?
Ja, also eigentlich war es so, dass ich immer so ein Selbstbild hatte von, also ich trainiere zwar nicht mehr so viel wie früher, aber so aus dem Stand einen Halbmarathon, das kriege ich schon hin. Und das habe ich dann letzten Silvester auch wieder gesagt. Und ja, damals war ich noch etwa 30 Kilo schwerer als jetzt und habe dann auch am nächsten Tag gleich den Beweis antreten wollen. Ich habe es auch geschafft, aber ich war wirklich langsam und ich war auch
sicher
sehr erschöpft.
Nicht. Aber hast du das vorher denn schon mal gemacht, so einen Halbmarathon?
Ja, ab und zu. Okay. Aber da habe ich wie gemerkt, jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl. Jetzt ist mir nicht mehr wohl, wenn ich das tue. Gleichzeitig, als ich das gemerkt habe, hat sich bei mir drin so ein Bild entwickelt, wo ich mich ganz anders gesehen habe, als ich zu dem Zeitpunkt war. Und zwar, ich meine jetzt gar nicht, ich habe nicht irgendwie meine Oberarme oder meinen Bauch oder irgendwie sowas gesehen, überhaupt nicht, sondern ich habe mich selbst laufen sehen, ohne dass ich einen hohen Puls habe und ganz zufrieden bin und mich richtig wohlfühle und vor allem so weit atme und es mir gut geht. Und dieses Bild hat irgendwie dazu geführt, dass ich einfach nicht aufgehört habe zu laufen. Also bin ich immer wieder weiter laufen gegangen und habe mich immer wie mehr diesem Bild genähert und habe das Bild sogar geträumt und alles.
So und, geil!
Dann irgendwie in den Sommerferien kam es dann so weit, dass ich mich wegen so einer Instagram-Werbung, es war so eine Werbung für einen Marathon, habe ich mich da angemeldet und habe dann abends im Bett mal gegoogelt, was man so machen muss, wenn man einen Marathon laufen möchte. Und jetzt seitdem ist es weniger dieses Bild, das gebe ich zu, sondern mehr so diese Angst vor dem Startschuss zu einem Marathon. Nein, nicht Angst, wirklich nichts. Es ist so eine freudige Erwartung und ich finde es halt einfach mega geil, was zu machen, wo ich noch nicht weiß, ob ich ankomme und das schaffe. Und das liebe ich.
Und dieses Bild an diesem Neujahrstag, das hast du dir nicht selbst zusammen gedacht?
Nein,
es war kein aktiver Entscheid, ich mache jetzt das damit, oder? Das
war einfach so. Nein, es war eher so, dass ich es eigentlich nicht cool fand, wie ich jetzt drauf war, als ich den Lauf gemacht habe, den ich mir vorgenommen habe. Und gleichzeitig aber irgendwie genau wusste, wie ich gerne so einen Lauf machen möchte, wie ich mich dabei fühlen möchte. Und das kam mir jetzt nicht als Stichwort-Checkliste in den Sinn, sondern wirklich als Bild. Mhm. Und ich habe wirklich ein Bild, wie ich, Stefan, an diesem Aare-Weg laufe und wie ich atme und wie ich mich bewege. Und das ist das Ding. Also das hat mich angetrieben. Weißt du, mich könntest du nie motivieren, wenn du sagen würdest, du musst 30 Kilo abnehmen und aufhören, Alkohol zu trinken und du solltest irgendwie früher zu Bett gehen und sowas. Das Mm-mm. würde nie klappen bei mir. Aber wenn ich ein positives Bild habe, wo ich hin will, also quasi so wie eine Vision, dann fügt sich irgendwie das ganze andere automatisch darum
absolut,
herum.
Absolut. Und fändest du es denn jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, dieses Bild ist sowas wie Gnade?
Ich finde es nicht übertrieben. Ich glaube, ich würde so sagen, dass mir dieses Bild gekommen ist mhm. und nicht ein anderes, mhm. das würde ich Gnade nennen. Ja. Oder ich hätte mich ja auch einfach voll scheiße fühlen können.
Und sagen, voll.
Okay, das mache ich nie wieder.
Ja, voll.
Dass es nicht so gekommen ist, das würde ich sagen, das war Gnade.
Ja, oder auch eben, dass du nicht dir dann mental die Regeln gesetzt hast von jetzt machen wir das so und so und so und so und ich muss, sondern du hast dieses Bild quasi erlebt, gespürt im Körper.
Ja.
Und dann hat sich alles andere eigentlich von selbst irgendwie ergeben.
Genau.
Ich finde, das ist, das kann im so auf was Körperliches bezogen sein, aber auch auf ganz andere Bereiche, also auf alles bezogen sein. Und ich finde, dort drin erkenne ich persönlich immer wieder so diese Spuren, die Sprache vom Leben von Gott selbst, also die so sagt, hey, im Fall, look mal so.
Es geht irgendwie auch darum, und das meine ich jetzt wirklich gar nicht als Selbstlob, aber dafür offen zu bleiben und berührbar zu sein, weil der Normalfall in unserer Gesellschaft wäre doch jetzt, dass man zuerst mal googelt, Halbmarathon laufen. Und dann würdest du ganz viele Informationen finden, dass du zunächst anfangen sollst mit 3 oder mit 5 Kilometer und dass dein Puls ganz tief sein soll und welche Schuhe du brauchst und etc. und dass du alles ganz langsam aufbauen musst. Hätte ich das gemacht, würde ich heute bestimmt nicht laufen.
Der das Punkt, anstrengend.
Warum das geht, ja genau. Und es wäre kein Erlebnis. Du wärst immer in der Komfortzone geblieben. Damit. Ja,
und immer im Kopf.
Genau. Und bei diesem anderen war so wie, ich mache eine Erfahrung, die eigentlich gar nicht, also jetzt so medizinisch gesehen, war das bestimmt nicht sinnvoll, das zu machen, was ich da gemacht habe. Aber es ist mir dabei etwas, wir würden vielleicht sagen, aufgefallen, aber ich meine zugefallen,
ja.
Was ich nur erleben konnte, indem ich etwas gemacht habe, ohne allzu viel nachzudenken und vorzubereiten und abzusichern. Ich glaube halt, das ist das, was es irgendwie braucht, wenn wir für das, was, sei das jetzt Inspiration oder das Göttliche oder das Leben oder das, was irgendwie Sinn macht, finde ich halt, zulaufen wollen. Ja.
Eben, da sind wir gar nicht so weit weg. Vorne lang.
Also heißt das, du kommst jetzt mitlaufen?
Vielleicht mal. Stefan Jütte war das. Sein Ansatz, sich von Neugier statt Angst leiten zu lassen, klingt noch lange nach dem Gespräch nach. Denn genau das ist es ja, was ich täglich von Neuem übe. Einfach ein bisschen anders als er, nicht wahr? Merci vielmals fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 2 Wochen. RefLab.